Herzlich willkommen beim Podcast von Dolomitenstadt, dem Online-Magazin aus Lienz in Osttirol. Herzlich willkommen bei einem Podcast von Dolomitenstadt, heute mit Gerhard Birkner am Mikrofon und mit einem Gast im Studio, der schon lange auf meiner Wunschliste steht. Jetzt ist er endlich da. Ich begrüße den Tiroler Umweltanwalt Johannes Costenza.
Danke für die Einladung.
Johannes, fangen wir am Anfang an. Wie wird man Umweltanwalt? Also was ist dein Weg auf diesen interessanten Sessel? Wo kommst du her und wie bist du Umweltanwalt geworden?
Ja, das ist jetzt die Frage, wo fange ich da an? Weil eigentlich müsste ich anfangen in meiner Kindheit und mit dem Bezug, den meine Eltern mir zu dem Draußen, zu meiner Umwelt, wenn man so will, oder zur Natur vermittelt haben. Mein Vater war Pharmazeut und war sehr interessiert an Botanik und an Volkskunde. Und diese Verbindung, da hat er mich irgendwie angesteckt. Und ich bin schon als kleines Kind viel mit ihm auf seinen Erkundungen einfach mitgegangen. Ich habe dann Biologie studiert in Innsbruck und habe dann eine Abzweigung genommen aufgrund der Liebe. Wir sind gemeinsam nach Marseille übersiedelt, nach Frankreich. Meine spätere Frau ist Französin. Und ich habe unten an der Universität ein Forschungsprojekt gemacht und wir waren eigentlich fix überzeugt, dass wir unten bleiben. Aber ich bin dann überraschend sehr krank geworden und nachdem sich das so gezogen hat, hat es mich dann zurückgezogen, dahin, wo ich herkommen bin. Und wir sind dann zurück nach Innsbruck und ich habe ein Büro aufgemacht für biologische Forschung und Planung. Und damals war das ganz anders. Das war Anfang der 90er Jahre, da hat es nur ganz wenige solche Büros gegeben überhaupt bei uns. Und es hat auch wenig Aufträge gegeben, aber trotzdem, ich habe diesen Weg versucht, unter anderem auch deshalb, weil mein ursprünglicher Professor mich da sehr gefördert hat und mir, wenn Anfragen an Aufträge waren, Professor Grabherr hat mir dann da was vermittelt und so bin ich da ein bisschen hineingekommen auch. Wir haben dann einen zweiten Anlauf gestartet, zurück nach Frankreich, diesmal nach Versailles. Und da ist dann wieder der Zufall eigentlich in die Quere gekommen, weil da hat meine spätere Frau schon einen Job gehabt, wir haben eine Wohnung gehabt. Ich habe die ganzen Organisationen für die Übersiedlung von meinem Büro dorthin schon vorbereitet gehabt. Und dann habe ich einen Anruf gekriegt von der Umweltschutzabteilung des Landes, weil ich mich dort vor Jahren einmal blind beworben habe. Und die haben das Bewerbungsschreiben noch liegen gehabt und haben einen Bedarf gehabt und haben angerufen und haben gesagt, ja, wäre das noch von Interesse und wann könnten sie anfangen? Und das hat dann zu einer neuerlichen Krise intern geführt. Was tun wir? Sollen wir jetzt wieder zurück nach Innsbruck? Und letzten Endes haben wir das gemacht und ich habe dann viele Jahre als Sachverständiger in der Abteilung Umweltschutz gearbeitet. Auch mit der Expertise, die ich als Selbstständiger geholt habe. Ich habe dann mit Wasserkraftanlagen gearbeitet und habe dann als Sachverständiger in diesem Bereich arbeiten können. Das war so ein bisschen der Weg ins Land. Und es hat sich dann für mich herausgestellt, dass mich das nicht so ganz erfüllt. Auch wenn natürlich Sachverständigentätigkeit durchaus interessant ist. Ich habe dann eine Ausbildung gemacht in Öffentlichkeitsarbeit und habe mit dem damaligen Chef der Abteilung Umweltschutz, das war der Dr. Liebel, der hat da ein offenes Ohr gehabt und hat gesagt, ja, probieren wir mal sowas wie Öffentlichkeitsarbeit für Naturschutz, weil immer nur der erhobene Zeigefinger und die Verbote, es ist klar, dass da die Bevölkerung nicht so ganz das prickelnd findet. Und das habe ich aufbauen dürfen. Und da haben wir sehr, wie soll ich sagen, aus heutiger Sicht sehr unprofessionell und sehr einfach das. Aber mir hat das auch beeindruckt, dass ich junger da etwas probieren kann. Und mein schon damals altgedienter Chef hat sich mit mir am Wochenende irgendwo im Zillertal an den Stand gestellt und hat mit mir den Stand betreut. Also da habe ich großen Respekt gekriegt, auch von der Offenheit, die dieser vielfach gefürchtete Jurist dem Thema gegenüber gehabt hat. Und so hat sich das dann ein bisschen gefestigt und weiterentwickelt. Und es ist dann noch einmal eine Wendung gekommen, weil ich ein Konzept geschrieben habe mit einem Kollegen über das, wie man eigentlich Schutzgebiete besser auch die Intention von einem Schutzgebiet vermitteln kann und dass es da eigentlich jemanden braucht, der das aktiv macht. Und ich habe da so ein Konzept geschrieben und das hat dann der damaligen Landesrätin Anna Hosp überraschend eingeleuchtet. Ja. Mhm. Und die hat innerhalb von einer Woche gesagt, ja, was kostet es? 500.000 Euro. Und nach einer Woche war das beschlossen. Das war für uns natürlich komplett modern, darf man sagen, oder englisch darf man sagen, mind-blowing. Mhm. Ja, also so völlig unerwartet, weil das Konzept ist schon 10 Jahre alt gewesen. Mhm. Und die ganzen Landesräte vorher haben gesagt, ja nett, aber das ist wieder in der Schublade gelandet. Und dann habe ich 3 Jahre lang die Schutzgebietskoordination aufbauen dürfen, da die Leute suchen, anstellen, Handbücher schreiben, was sind die Aufgaben, was ist wichtig, dass beachtet wird, bis hin zu Besucherlenkung oder solchen Dingen. Und in dieser so kreativen und spannenden Zeit hinein ist Siegbert Riccabona, der erste Umweltanwalt von Tirol, in Pension gegangen. Und das hat in der Szene eine ziemliche Bewegung verursacht, weil der Job natürlich mit allen Vor- und Nachteilen von großem Interesse war. Da haben wir gedacht, ja, da bewerbe ich mich auch. Habe allerdings mir nicht so große Chancen ausgerechnet, habe auch gar nicht so den Biss gehabt, weil der Job, den ich gemacht habe mit den Schutzgebieten, so toll war. Und das hat mich dann noch so vermessen auch gemacht, muss ich jetzt im Nachhinein sagen, ein Konzept zu schreiben, wie ich mir das vorstelle, dass man einen Umweltanwalt macht. Nämlich nicht nur, dass er die hoheitlichen Aufgaben erfüllt, sondern dass er auch unabhängig von Einzelverfahren nach vorne denkt, wo sind denn Themen, die vielleicht in einer bestimmten umweltschonenden Art und Weise gelöst werden sollten und dass man selber Projekte macht im Hinblick, dass man nicht in einem gläsernen Käfig irgendwie sich nur bewegt, sondern dass man auch am Feld oder im Feld aktiv ist. Und dieses Konzept habe ich mitgeschickt mit meiner Bewerbung und offenbar hat es doch dem Großteil der Jury, die da diese Auswahl getroffen hat, zugesagt und so bin ich dann Umweltanwalt geworden, Anfang 2008.
Das heißt, seit 2008 bist du, wenn man so will, der offizielle Vertreter oder der Anwalt der Natur in behördlichen Verfahren, in unterschiedlichen Bereichen der Ausübung von behördlicher Gewalt, wenn man so will. Jetzt ist es doch auch eine sehr juristische Geschichte. Also es schwingen ja da, du bist Biologe, du kommst sozusagen aus der Ökologie, ja. Aber dir vis-à-vis sitzen natürlich teilweise knallharte Verfechter auch wirtschaftlicher Interessen oder auch politischer Interessen. Hast du dich da irgendwie auch zum Juristen entwickelt in den letzten Jahren?
Ja, das ist unabdingbar. Und neben dem, dass ich mir sehr viel juristisches Wissen angeeignet habe, habe ich schon gemerkt, als Biologe wirst du nie die juristische Denkweise verstehen, weil wir einen anderen Zugang haben. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass das Team der Umweltanwaltschaft sehr bunt besetzt ist. Mein Stellvertreter ist Jurist, ist, ich würde mal sagen, ein sehr guter Verwaltungsjurist. Und wir sitzen praktisch jeden Tag zusammen am Abend und gleichen uns ab. Was ist bei dir passiert? Was ist bei mir passiert? Wie sehen wir bestimmte Fälle? Und es ist für mich extrem, das ist eigentlich jedes Mal so ein extrem interessanter Austausch, weil meine Überlegungen, auch juristischen Überlegungen, immer wieder zu einer Reflexion auch beim Walter führen. Und der sagt, eigentlich könnte man das tatsächlich so lesen. Mhm. Und ich umgekehrt, ich verstehe dann wieder, was er mahnt, warum das und da was anders heißt, als ich es lesen würde. Mhm. Also dieser Austausch, der ist für uns essentiell, in beiden Richtungen, würde ich sagen. Und der führt natürlich dazu, dass wir uns über die anzuwendenden Gesetze, das ist hauptsächlich das Tiroler Naturschutzgesetz, aber auch das Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, sehr intensiv Gedanken machen.
Jetzt ist es ja so, wenn man von außen das betrachtet, also ich persönlich habe sozusagen keinen Einblick, keinen direkten Einblick in deine Arbeit, hat man doch manchmal das Gefühl, dass es ein bisschen ein Kampf gegen Windmühlen auch ist. Und für mich entsteht der Eindruck unter anderem deshalb, weil man sagt, naja, du bist eigentlich ein Landesbeamter, Landesbediensteter. Und dir vis-à-vis sitzt eine Landesregierung und eine Landesverwaltung, die auch sehr wuchtig ist, ja, und die bestimmte Interessen in ihren jeweiligen Abteilungen durchzusetzen versucht. Wo siehst du die größten Erfolge oder den größten Hebel, den du hast? Also wo kann man sagen, vielleicht sogar an einem konkreten Beispiel, dass man sagt, ja, da wirke ich als Umweltanwalt für meinen Klienten, der die Natur ist. Ja, werden wir später noch drüber reden, wie die Natur ein Klient sein kann. Aber wo wirke ich und wo habe ich das Gefühl, es ist eher schwierig oder ist es manchmal frustrierend?
Also ein Schlüsselmoment war sicher die Weisungsfreistellung und Unabhängigkeit der Organisation, die 2014 im Verfassungsrang festgelegt worden ist
von der Umweltanwaltschaft. Das heißt, du bist ungebunden.
Weisungsfrei und unabhängig.
Okay.
Und das ist eine Qualität, die jeden Tag wirkt. Das ist auch ein Movens, also ein Antrieb für das ganze Team. Weil das stimmt, wir sind Mitarbeiter des Landes, aber wir sind eine eigene Organisation, wir können auch nicht zum Amt. Wir sind eine Organisation des Landes Tirol. Arbeiten aber völlig ohne Einflüsterungen oder Vorgaben hinsichtlich der Landesregierung oder sonst oder des Amts. Was wir an Leitlinien haben, das ist unser Gewissen und unser Fachwissen. Und das leben wir. Mhm. Und bei uns ist auch, also bei mir gehen ungefähr 1300 Verfahren im Jahr über den Tisch. Und die alle, die, wo wir genauer hinschauen oder wo wir überlegen, könnte das ein Beschwerdefall sein, weil wir die Interessen der Natur da zu stark beeinträchtigt sehen, werden im Plenum bei uns diskutiert.
Was sind das für Sachen? Was ist da so typischerweise dabei bei den 1300?
Das ist jetzt, vorgestern haben wir so eine Sitzung gehabt, das ist zum Beispiel eine Deponie. Eine Deponie, die in einem relativ attraktiven Landschaftsraum zu liegen käme, der kopiertes Talallee ist, wo Kulturlandschaftselemente drin sind, wo die Vegetation relativ extensiv ist. Also das ist eine bunte Blumenwiese, sozusagen für den Laien gesagt, wo ein intakter Waldsaum ist und wo rein aus wirtschaftlichen Interessen der Unternehmer dieses Talallee aufschütten möchte. Das ist so ein Fall, wo wir sagen, ist das jetzt notwendig, dass wir die Interessen der Natur vor Gericht vertreten und noch einmal eine Behörde, in dem Fall das Landesverwaltungsgericht, überprüft, ob die öffentlichen Interessen an der Wirtschaft diesen Verlust aufwiegen.
Das heißt, dein Hebel, den du einsetzen kannst, das ist, dass du eine Entscheidung wie die, ob diese Deponie genehmigt wird oder nicht, in einem gewerberechtlichen Verfahren, sozusagen noch einmal einer übergeordneten Instanz wie dem Landesverwaltungsgericht vorlegen kannst. Die Möglichkeit hast du. Also wenn du sagst, wir wollen das noch einmal beurteilt haben, du kannst nicht zu Fall bringen, selber.
Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir sind Partei in dem Verfahren, wir können nicht Entscheidungen treffen, aber wir können den Sachverhalt betrachten und schauen, wie sind die Auswirkungen. Und wenn die Auswirkungen aus unserer Sicht problematisch groß sind, dann können wir dieses Vorhaben noch einmal vor Gericht bringen. Und das Gericht gibt es auch erst seit 2014, die Verwaltungsgerichte in Tirol. Dieses Gericht prüft noch einmal den Sachverhalt, vielleicht mit der neuen Sachverständigen, schaut sich an, ist alles in der erstinstanzlichen Entscheidung berücksichtigt worden, alles, was der Umweltanwalt vorgebracht hat, vielleicht auch wer anderer. Und ist diese Abwägung zwischen den verschiedenen Interessen so sorgfältig erfolgt, wie sie das Gesetz vorgibt?
Jetzt ist es ja so, dass wenn man einfach nur die Medien verfolgt und ich weiß natürlich, du bist ein umweltbewegter Mensch und wir sehen das da in der Redaktion ähnlich, dann hat man ja eigentlich das Gefühl, es ist ein Kampf gegen Windmühlen. Also man hat das Gefühl, egal ob es die Skigebiete sind, egal ob es die Bodenversiegelung ist, also all diese Themen, dann reden wir noch über Verkehr, dann gibt es da jede Menge, dann natürlich ganz zu schweigen von den Begehrlichkeiten der ebenfalls im Besitz des Landes befindlichen Energiewirtschaft, die seit Jahrzehnten sozusagen uns alle beschäftigt, ja, auch politikgetrieben ist, auch von Entscheidungsträgern mitgetragen wird, die sozusagen deine Arbeitgeber sein, ja. Wie ist da die Bilanz? Ja, also wenn du dir das anschaust, natürlich wird der eine oder andere Erfolg gelingen, aber ist das, kommt dir vor, dass man da wirklich sagen kann, das wirkt, das Instrument Umweltanwalt?
Definitiv. Und zwar allein schon als erstes, allein schon deshalb, weil es diese Beschwerdemöglichkeit gibt.
Das ist sozusagen antizipatorisch schon spannend.
Genau. Weil, ja. Es geht gar nicht darum, wie viele Beschwerden wir einbringen, sondern es geht darum, dass wir eine einbringen können.
Okay.
Und das führt zu einem in vielen Fällen deutlich sorgsameren Projekt. Und wenn wir quasi uns überlegen, eine Beschwerde einzubringen, dann nehmen wir sehr oft da Kontakt mit den Unternehmern auf, wenn sie nicht schon vorher Kontakt gehabt haben. Und wenn wir reden dann mit ihnen und sagen, schau, aus dem und dem Grund sehen wir dieses Vorhaben problematisch für unsere Mandantin. Wäre es denkbar, dass man da noch nachbessert? Und für die Unternehmer ist das eine ganz einfache Kalkulation, weil wenn wir das vor Gericht bringen, dann bedeutet das Zeit, Kosten und Unwägbarkeit des Ausgangs. Also wir haben relativ viele Fälle, wo wir in dem Überlegungsstadium, machen wir eine Beschwerde oder nicht, noch einmal was herausholen für unsere Mandantin. Und da merke ich wirklich jetzt in den letzten 4-5 Jahren hat sich da nochmal massiv etwas verbessert im Vergleich zu der Zeit vorher. Weil ganz viele Unternehmerinnen überhaupt kein Interesse haben, der Natur einen Schaden zuzufügen. Die wollen ihr Projekt umsetzen. Und deswegen ist für mich auch so wichtig, dass alle unsere Mitarbeiterinnen verstehen, lernen, was ist die Intention von dem Unternehmer? Warum will der oder sie das Projekt umsetzen? Was ist der Mehrwert für sie? Und da bin ich wirklich auch pingelig gegenüber unseren Leuten, dass wir uns da Zeit nehmen und das nachzuvollziehen versuchen. Weil allein das zu verstehen, macht schon in deinem Kopf die Möglichkeit, dass du das verschneidest mit deinem Wissen und deiner Erfahrung. Und da ergeben sich sehr oft Lösungen, die für beide Seiten akzeptabel sind. Mhm. Und das ist eigentlich meine Hauptarbeit mittlerweile, dass ich mit Unternehmerinnen am Tisch sitze und sie das Vorhaben erklären lasse. Und wir dann mit ihnen den Eingriff, der dadurch in die Natur entsteht, nochmal Revue passieren lassen. Was würde das bedeuten? Was steht denn da auf dem Spiel? Und warum muss das gerade in dem hochwertigen Raum zum Beispiel sein? Mhm. Und da gelingen wirklich sehr, sehr viele Verbesserungen, die weder für die Medien interessant sind, noch explizit nach außen getragen werden, weil letzten Endes wird das Projekt dann adaptiert und wird dann so genehmigt.
Das ist ja eigentlich ein hochinteressanter Punkt, weil ich habe jetzt zum Beispiel genau mit der Wendung eher nicht gerechnet, dass du sagst, naja, wir legen es ja eben nicht auf Konfrontation an, sondern wir wollen einfach wissen, was wollen die da machen. Wir sagen einmal von Haus aus, das muss ja schon einmal noch nichts Schlechtes sein, kann auch was Gutes sein. Vielleicht wissen die einfach nur nicht, wenn sie das um 4 Meter weiter rüberschieben, dann gibt es eine wesentliche Verbesserung für die Ökologie. Und am Ende des Tages erkennen alle, sowohl die Wirtschaft, sage jetzt einmal pauschal, als auch der Umweltschutz auf der anderen Seite, wie man einen guten Kompromiss findet. Genau das spiegelt aber die aktuelle politische Diskussion nicht wider. Ja? Also ist noch nicht lang her, gab es die Schlagzeile, dass der Salzburger Umweltanwalt dass die Umweltanwaltschaft in Salzburg stark beschnitten wird in ihren Kompetenzen. Und es wird immer argumentiert mit Beschleunigung von Verfahren. Erst gestern gab es bei uns eine Festivität der Wirtschaftskammer. Da gibt es diesen permanenten Slogan des Bürokratieabbaus. Und wenn man dann da ein bisschen nachfragt, dann klingt es immer ein bisschen so nach weg mit der Umweltverträglichkeitsprüfung, damit es schneller geht, damit wir schneller weiterkommen, damit wir produktiver sein, damit wir die Wirtschaft wieder nach oben bringen, die unter Bürokratie leidet. Du sagst jetzt, ist in vielen Fällen gar nicht so, sondern wir vertragen uns eigentlich ganz gut und reden gut miteinander und schaffen dadurch sehr tragfähige Kompromisse. Wird es zu wenig vermittelt, dass es eigentlich für alle was Gutes ist?
Ja, wahrscheinlich. Aber ich kann ein Beispiel da aus dem Bezirk bringen, weil wir wissen alle, wir brauchen Strom und es gibt neue Formen der Stromgewinnung, Photovoltaikanlagen, die ja im Freiland inzwischen stehen. Und wir haben beispielsweise in der Gemeinde Assling im Vorfeld sind wir informiert worden über eine geplante Photovoltaikanlage. Wir haben gesagt, wir schauen uns das an und haben uns das angeschaut, haben gesehen, oje, das ist wirklich ein hochwertiger Bereich, wo die hineingebaut werden sollte. Ein Magerrasen, der sehr artenreich ist, der sehr schwer auch wiederherstellbar ist in der Art und Weise. Und hat dann ein Mitarbeiter von mir mit den Asslingern überlegt, ob man die nicht in einen Bereich schieben könnte, der schon wesentlich weniger attraktiv ist. Das war überhaupt kein Problem. Das ist verschoben worden, das war ein halber Tag. Mhm. Und der Mitarbeiter ist zugekommen und hat gesagt, boah, ja, das war ein Glück, dass wir vor Ort miteinander geredet haben. Die Asslinger haben dann ein Verfahren gehabt, das ist innerhalb von wenigen Wochen genehmigt gewesen. Also das ist ein Prozess, den wir sehr, sehr oft haben und wo wir die Leute explizit einladen, im Vorfeld mit uns Kontakt aufzunehmen. Und ich sage jetzt einmal, 80% der größeren Unternehmer, die mehrere Verfahren immer wieder haben, die kommen sowieso. Mhm. Die erzählen, was sie vorhaben. Manche erzählen sogar weit in die Zukunft hinein. Und hochen auch zu. Mhm. Also das ist ein Effekt, der aus unserer Sicht sehr, sehr gut funktioniert, aber nur deshalb, weil wir auch diese Möglichkeit hätten, im Notfall das Ganze vor das Verwaltungsgericht zu bringen.
Und Zeit ist natürlich Geld vor dem Hintergrund.
Also, Zeit ist Geld.
Ja.
Mhm. Aber ich kenne auch viele Unternehmerinnen, die sagen, selbst wenn es teurer ist, ich bin bereit, das Skigebietsbetreiber zum Beispiel, haben wir, der hat eine Piste anlegen wollen in einem Bereich, der aus unserer Sicht durchaus sensibel ist. Und wir haben gesagt, das können wir uns so nicht vorstellen, weil das, diese Planie von einem stark kupierten und reliefierten Hang, die wird sehr viel verlieren lassen. Und der hat x-mal seine Planer da drüber geschickt, hat viel Geld in die Hand genommen und hat gesagt, nein, ich will, dass das ökologisch passt. Mhm. Und dann ist man zu einem Ergebnis gekommen, wo man sagen kann, ja, da können wir sogar auch mit.
Jetzt ist natürlich das Interessante am Umweltanwalt, dass er die Natur vertritt, sozusagen als Mandant. Ja. Das kennt man jetzt, und ich weiß, dass du da Affinität hast zu dem Thema, natürlich auch philosophischer betrachten und sagen, wie kann die Natur, oder wer ist die Natur, oder wann ist etwas sozusagen Klient von dir oder nicht? Dass jemand mich vertritt oder mein Unternehmen als Person oder als Rechtspersönlichkeit, das erscheint einem klar. Ja. Aber wer ist die Natur? Ja? Oder ab wann fühlst du dich zuständig? Wie siehst du sozusagen die Rolle deiner Mandantschaft? Ja? Die Haselmaus kann ich mir jetzt noch ganz gut vorstellen, weil die kann sich keinen Anwalt leisten, das macht der Costanza. Ja. Aber es geht ja auch um Naturräume, und wird das auch begriffen sozusagen in unserer Gesellschaft, dass die Natur eine Anwaltschaft braucht?
Ja, das ist ein ganz eine wichtige, grundlegende Frage, mit der ich mich über die Jahre immer wieder befasst habe, weil natürlich, was ist Natur und wieso soll die überhaupt eine Vertretung haben? Aber interessant ist ja, dass Anfang der 90er Jahre offenbar die Politik so weitsichtig war, zu sagen, wir wollen da ein Gegengewicht schaffen in den Verwaltungsverfahren. Das, was uns umgibt, unsere Umwelt, in irgendeiner Weise für die Nachwelt auch attraktiv sich dafür einsetzt. Und letzten Endes ist ja auch der Umweltanwalt, das muss ich leider sagen, weil natürlich ist es toll, wenn man sagen kann, man vertritt die Interessen der Natur, aber eigentlich vertritt man die Interessen der künftigen Generationen. Nämlich, dass unsere Kinder und Kindeskinder einen attraktiven oder möglichst attraktiven Lebensraum vorfinden. Das ist jetzt wieder leider ein sehr anthropozentrischer Zugang. Mhm. Also das ist nicht altruistisch für die Natur oder für die anderen, für die Haselmaus oder für die Landschaft, die da sich aufgefaltet hat in den Alpen. Es ist eigentlich ein Zugang, der eine Investition in die Zukunft bedeutet. Und wenn man sich das genauer anschaut, dann ist ja auch diese Differenzierung zwischen dem Mensch und den nichtmenschlichen Lebensformen sehr problematisch.
Der Mensch ist eigentlich nur ein Tier, wie alle anderen auch. Es soll das menschliche
ein,
Tier.
Ja. Ein Lebewesen, ja. Wie andere auch, wie der Specht, der so wie wir sich ein Nest baut oder wie eine Wohnung, und der da Liebe findet, der da Kinder aufzieht, der da sein Gefieder kennt, der eine Stimme hat und spricht mit seinen Verwandten, seinen Kindern. Die Jungen haben Angst, wenn sie das erste Mal aus der Höhle aus, die sich trauen, tragen mir die Flügel. Die haben lebensbedrohte oder fühlen Lebensbedrohung, wenn ein Falke daherkommt und sie vielleicht fast erwischt. Die finden wieder heim. Also warum soll diese Lebensform weniger wert sein als die menschliche Lebensform? Das ist ja eine Frage, die sich derzeit in der Philosophie ganz stark stellt. Weil wir
zum Glück, also das hat sich natürlich auch geändert in den letzten Jahrzehnten, eigentlich schon Jahrhunderten, ja. Aber seit Descartes hat sich viel getan, würde ich mal sagen.
Ja, genau, weil diese Krönung der Schöpfung, die, glaube ich, muss man sich generell hinterfragen, weil ja wir auch in unseren Wahrnehmungen und in unseren Sinnen begrenzt sind. Wir haben unsere Sinne und mit denen können wir agieren. Wir können in diesen Sinnen auch quasi Forschung und Denken, auf der Forschung betreiben und denken. Aber was über diese Sinne hinaus reicht und was zum Beispiel andere Lebewesen an Sinnen haben, das können wir sehr, sehr schwer nachvollziehen.
Das macht natürlich auch alle Vergleiche schwierig. Also wann ist ein Tier sozusagen wie kognitiv fähig oder nicht, kann man sozusagen mit einem menschlichen Intelligenztest kann man sehr schwer eine Fledermaus messen.
Ja.
Und wir werden nie in ihrem Körper sein und nie in ihrem Kopf und schon gar nicht die Bewusstseinsfrage klären können, wenn man so will. Aber da, glaube ich, hat sich wirklich viel in der Wahrnehmung getan. Ja.
Unglaublich viel. Und ich kann mich noch gut erinnern, als ich studiert habe an der Universität Innsbruck, da waren eine Reihe von doch relativ honorigen Professoren, die ja Standardwerke in der Botanik geschrieben haben. Und ich habe einen Physiologieprofessor damals gefragt, wie das ist mit Intelligenz von Pflanzen. Und der ist fast am Boden gelegen vor lauter Lachen über meine dumme Frage. Und inzwischen sind 30 Jahre ins Land gezogen und es gibt zig Professoren und Professorinnen, die darüber geforscht haben, die nachweisen haben können, dass es eine Intelligenz gibt, die anders funktioniert als unsere, aber die in Verbindung stehen, die Pflanzen, die sich austauschen können, also kommunizieren können und die reagieren können auf äußere Einflüsse. Das heißt, da ist etwas, ist ein ganz wichtiger Wissenssprung gelungen eigentlich in den letzten Jahrzehnten. Und das muss uns einfach bewusst sein, dass wir mit dem, was wir wissen, auch an den Universitäten, nicht an einem Punkt stehen, wo wir alles wissen. Mhm. Trotzdem ist es wichtig, dass natürlich die Wissenschaft auch entsprechend, wie soll ich sagen, anerkannt ist und dass das, was die Wissenschaft erforscht hat und geklärt hat, dass wir dem auch vertrauen. Mhm.
In deinem Alltag ist es natürlich sozusagen keine relevante Ebene. Da spielen technische Kriterien eine wesentlich größere Rolle eben beim Beurteilen von einzelnen Projekten. Wo siehst du denn die größte Gefahr? Also wenn du sagst, was kommt sozusagen auf uns zu? Wir alle kennen ein bisschen so die wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen, die sich auch immer wieder ändern. Und ich weiß nicht, ich persönlich habe den Eindruck, dass Ökologie und Umweltschutz im Moment keine politische Konjunktur haben, ja, im tagesaktuellen Sinn betrachtet. Wo ist denn für die das Gebiet, wo du sagst, da muss ich am meisten aufpassen als Umweltanwalt oder da wird noch viel auf uns zukommen in den nächsten Jahren?
Also ich würde da ganz drei Ebenen untergliedern. Das erste ist quasi der europäische Kontext, in dem wir eingebettet sind und wo wir in einer Demokratie leben, die sicher ihre Schwächen hat, aber trotzdem eine Form des Miteinander ermöglicht, die sehr viel Freiheiten gewährt und die viele Qualitäten einfach in den letzten Jahrzehnten uns gebracht hat, wo sich die jungen Menschen oft gar nicht vorstellen können, dass das nicht geben könnte. Also das ist einmal für mich ein Oberbau. Gell? Wir sind in einem europäischen demokratischen Kontext, der manches zwar verlangsamt, aber Das ist vielleicht eben auch gerade eine Qualität, dass nicht alles von heute auf morgen umgeschmissen werden kann, weil wir die Kontinuität auch brauchen. Das Zweite ist, da möchte ich auf die wirtschaftliche Ebene kommen, weil letzten Endes müssen wir alle etwas haben, von dem wir leben können. Wir müssen entweder arbeiten oder als Unternehmerin aktiv sein können. Da braucht es gewisse Rahmenbedingungen und ich würde auch sagen, weil du das vorher angesprochen hast, die Verfahren dauern lang, ja. Sie dauern auch deshalb so lang, weil unsere Gesetze so ausgelegt sind, dass sowohl die Antragstellerseite als auch die Behördenseite zig Expertinnen befragt und dann letzten Endes entscheidet eine Person, hopp oder drop. Diese Person bildet sich ihre Meinung aus diesen Expertinnen-Gutachten. Das wird immer unüberschaubarer. Und ich glaube, es ist da schon ein gesundes Maß überschritten in der Bewertung von Auswirkungen. Das ist aber in meiner Wahrnehmung über die letzten Jahrzehnte ganz stark getrieben, eigentlich von der Unternehmerseite. Weil wenn es einmal eine negative Bescheidung gegeben hat, ist es einfach ganz oft passiert, dass die bekämpft wurde und dann, weil das Gutachten nicht ganz genau in dem Punkt belegt hat, konnte es sozusagen zu Fall gebracht werden. Das heißt, das ist wie eine Spirale, gell? Da hat sich die eine Seite hinauflizitiert über die andere. Und jetzt gibt es Verfahren, da sind auf jeder Seite 40 Gutachterinnen. Entscheidend tut aber dann trotzdem eine Person.
Ja.
Also das System ist verlangsamt worden und verkompliziert worden. Und ich glaube, da könnte man schon auch wieder eine Beschleunigung finden. Da bin ich durchaus offen dafür, weil die Entscheidungsqualität wird, glaube ich, nicht größer durch diese Unmengen Zusatzinformationen. Allerdings braucht es auch den Respekt, dass wenn es einmal kritisch ausgeht oder eben negativ ausgeht, dass es dann eben auch sein darf. Gerade im Hinblick auf das, was künftige Generationen erwartet. Und die dritte Ebene ist, das ist eigentlich die ökologische oder die Artenvielfaltsebene. Wir sind in einer Transitionsphase, einer Übergangsphase durch die Klimaerwärmung, durch auch die Intensivierung in der Landwirtschaft, durch Maßnahmen, die zu diesem Artenverlust massiv beitragen. Wir sind da bis zu einem gewissen Grad nicht aktiv. Ich würde mir wünschen, dass wir da aktiver werden und dass wir da selbst in die Handlung kämen. Und zwar selbst meine ich jetzt nicht als Umweltanwalt, sondern als Land Tirol beispielsweise. Also als sowohl politisch als auch vom Amt her, dass da Maßnahmen gesetzt werden, die für das Wohl der künftigen Generationen das mehr im Auge haben. Das wäre, glaube ich, eigentlich die beste Investition, die wir den Kindern und Kindeskindern überhaupt vermitteln können.
Siehst du das auch so, dass das Thema Klima im Sinn von Klimaerwärmung und die damit einhergehenden vor allem Wetterereignisse, die ja immer sehr spektakulär sein natürlich und entsprechend medial vermittelbar sein, dass das eigentlich eher fast ein bisschen überbetont wird im Vergleich zu dem weniger sichtbaren Artensterben, das sozusagen unter dem Radar passiert, wo Tausende, zigtausende Arten einfach verschwinden und natürlich auch bei uns schon stark gefährdet sein, wo man aber das nur sehr schwer wahrnimmt und dann natürlich auch Maßnahmen, die das verhindern oder verhindern sollen, weniger bewertet, wenn man sagt, naja, also ich bringe nur ein Beispiel, ich bin im Jahr 2000 von Wien nach Lienz gezogen und da war die Isel, über die wir jetzt dann gleich anschließend noch kurz sprechen werden, ein Fluss, an dem Fischer gestanden sind. Von der Mündung in die Drau, da fliegen Fischer, dann bis weiter hinauf ins Iseltal. Ja. Wurden Fischerkarten vergeben und so weiter und so fort. Dieses Bild gibt es seit einigen Jahren nicht mehr. Es gibt keine Fischer mehr an der Isel, das ist natürlich kein Zufall. Es sind einfach praktisch keine Fische drin. Ja. Sowas stimmt dann nachdenklich, wenn man so wie hier an der Isel lebt. Ja, dann denke ich mir, so sind da keine Fische mehr drin. Ja. Aber es ist halt, der Fluss fließt bei dir vorbei, du hast die Fische vorher auch nicht gesehen. Ja. Und es ist viel, viel schwerer als ein Wirbelsturm, der alles unter Wasser setzt, irgendwie als Gefahr zu begreifen.
Ja, das ist ganz klar so. Also es ist ganz klar, dass die Bedrohung durch den Artenverlust größer ist als die Bedrohung durch die Klimaerwärmung. Die Klimaerwärmung aber treibt den Artenverlust, so wie wir selbst auch wenn man es nicht so sieht. Und diese Bedrohung, da haben, glaube ich, auch wir in Tirol eine ganz besondere Verantwortung, weil wir in den Alpen quasi ganz oben leben und da eben ein ganz spezieller Lebensraum vorherrscht. Diese Vielfalt an Nischen, die die verschiedenen Gebirgszüge bei uns bieten, die unterschiedliche Sonneneinstrahlung, die unterschiedliche Geologie, die Erwärmung, die Befeuchtung etc., die führen zu dieser Fülle an Arten, die wir in den Alpen hier haben. Und durch die Erwärmung wird sich das verändern und wir tragen einen ganz erklecklichen Beitrag, unabhängig von der Klimaerwärmung, bei, durch eine Intensivierung beispielsweise von Almwirtschaft oder durch das Nutzen von Pestiziden im Tal, weil bodenbrütende Vögel beispielsweise angewiesen sind auf einen bestimmten Rhythmus, an den sie sich über die Jahrhunderte gewöhnt haben. Und wenn ich jetzt 5-mal oder 6-mal mit dem Traktor Heuballen einfahren kann, Siloballen einfahren kann, dann ist dieser Rhythmus komplett verändert. Das nur als Beispiel. Aber insgesamt, glaube ich, wäre das ja auch etwas, auf das wir extrem stolz sein können. Wir sitzen da quasi am Balkon Europas und haben einen Schatz, den ja viele Touristen auch wahrnehmen. Und deshalb kommen die ja auch zu uns, weil da das Klima anders ist, weil da weil die Landschaft so attraktiv ist, so vielfältig, weil da nur Strukturen da sind, die über die Geschichte erzählen und die das im Flachland alles verloren haben. Das ist ja etwas, was uns quasi die vorangegangenen Generationen hinterlassen haben und wo wir jetzt vieles davon auch zu Geld machen.
Mhm. Das bringt mich sozusagen in einem logischen Bogen zu unserem letzten Schwerpunkt, von dem ich weiß, dass er dir besonders am Herzen liegt, mir natürlich auch. Du bist nicht von ungefähr da in Osttirol im Moment bei uns im Dolomitenstadt-Studio, sondern hast doch eine Mission. Ja? Und die Mission hat nur wenige Buchstaben, die heißt Isel. wir haben schon darüber berichtet, dass die Umweltanwaltschaft auch inspiriert von den Iselfrauen das Jahr 2025 zum Iseljahr ausgerufen hat. Wir werden mit unserem eigenen Medium recht engagiert versuchen, auch da ein bisschen mitzumachen. Was auch immer da am Programm daherkommt, werden wir noch miteinander sehr gut kommunizieren. Es steht aber etwas Größeres dahinter, das wir eh auch schon ein bisschen anklingen haben lassen. Und das ist, dass Natur oder natürliche Entitäten, wie man immer auch das betrachtet, auch so etwas wie Persönlichkeiten darstellen. Und es ist sozusagen deine Intention, der Isel, dem Iselfluss, eine Persönlichkeit zu geben oder seine Persönlichkeit sichtbar zu machen, wie auch immer man es sieht. sogar bis hin zu einer Rechtspersönlichkeit. Wer sonst als der Umweltanwalt sollte so einen Versuch starten? Ja? Die Isel als Rechtspersönlichkeit. Erklär uns noch ein bisschen nur kurz, wie soll das gehen? Wie kann das gehen? Wo kommt das her?
Ja, im Grunde merke ich, dass auch in Europa eine richtige Bewegung in die Richtung schon stattfindet, dass man sagt, wieso soll eine GmbH oder eine Stiftung eine Rechtspersönlichkeit haben können, aber Natur oder Biotope nicht. Und da gibt es ein sehr interessantes Urteil von einem Thüringer Landesgericht dazu, wo sich ein Richter sehr ausführlich mit der Frage auseinandergesetzt hat, ist Natur eventuell sogar jetzt schon durch die Europäische Grundrechtecharta eine Rechtsperson. Jetzt kann man sagen, wozu soll denn das gut sein? Es gibt eh den Umweltanwalt, der die Isel oder andere Lebensräume vor Verwaltungsgerichten vertreten kann. Aber letzten Endes geht es da eigentlich um einen Blick auf die Isel oder auf den Lech oder auf den Tagliamento oder auf einen Berg.
Es könnte ein Berg sein. Es gibt ja auch heilige Berge, die durchaus Persönlichkeit haben schon.
Ja. Also wir sind da bei Weitem nicht die Speerspitze. Es gibt ja auch in Europa eine Süßwasserlagune, eine Salzwasserlagune, das Mar Menor in Spanien, die Rechtsperson hat. Das heißt, es ist ganz klar geregelt, was und wer ihre Rechte vor Gericht vertreten kann. Und da geht es nicht darum, dass man einen neuen Schutzschirm aufspannt über zum Beispiel jetzt die Isel, die ohne dies schon Natur 2000-Gebiet ist. Genau deshalb haben wir auch die Isel als besonders geeignet gefunden, weil es eben nicht darum geht, dann ein Naturschutzprojekt zu machen. Es geht um ein Verständnis zwischen den Osttirolerinnen und diesem Fluss. Und das habe ich in vielen, vielen Gesprächen, die ich über die letzten Jahre geführt habe, bin ich immer wieder auf das gestoßen, dass da sowas wie eine Beziehung besteht zwischen der Person und diesem Gewässer. In unterschiedlichster Art und Weise. Da gehen Leute an die Isel und klagen ihr Leid oder sie holen sich Erfrischung und laden, danken sich psychisch auf. Oder es entsteht eine Liebesbeziehung an den Ufern der Isel. Oder es ist eine reine Nutzung für einen Kajakfahrer zum Beispiel. Und da gibt es also verschiedenste Ebenen, traditionelle, da gibt es Brauchtumsebenen, da gibt es aber auch spirituelle, da gibt es auch naturwissenschaftliche. Und wir haben gemerkt, dass da eigentlich, ich sage jetzt einmal, eine Art Gefäß fehlt, wo das Platz hat und wo man das artikulieren kann. Und mir ist dieser Schritt des Wahrnehmens der Isel als eine, du hast gesagt, Entität, als ein Wesen, möchte ich fast sagen, ja. ganz wichtig, weil der spricht etwas in uns an, was wir ganz lang vielleicht nicht so bedient haben oder dem wir nicht so Gehör geschenkt haben oder das wir vielleicht auch gar nicht aussprechen wollten, wenn wir in Gesellschaft waren. Und ich finde, das kann man aussprechen und man kann drüber reden und man kann das auch nachvollziehen, versuchen. Es wird dem einen besser gelingen oder der anderen schlechter. Trotzdem ist da etwas, was uns in Beziehung bringt und wo Beziehung besteht. Und eine Form des Ausdrucks dieser Beziehung wäre eben eine Rechtspersönlichkeit, wie sie unter anderem jetzt zum Beispiel auch in Frankreich die Bürgermeisterin von Paris gerade ausgerufen hat. Die hatte so einen Prozess gestartet für die Seine, für den Fluss, der durch Paris rinnt. Es gibt aber zahlreiche andere Flüsse und andere Lebensräume auch, wo inzwischen in Europa solche Initiativen stattfinden. Eine in Deutschland möchte ich nur erwähnen, das ist die Loisach, auch ein Gewässer. Aber es gibt auch in Korsika beispielsweise einen Fluss, der seit Jahren eine fiktive Rechtspersönlichkeit hat. Und das ist mir vielleicht noch wichtig. Mir geht es jetzt in diesem Schritt gar nicht so darum, dass wir da das rechtlich abbilden. Mir geht es darum, dass wir darüber reden und überlegen, was ist denn wichtig, dass die Isling für künftige Generationen noch so attraktiv ist, wie sie jetzt ist, vielleicht an manchen Abschnitten sogar attraktiver werden kann und dass man sie nicht so behandeln, dass sie irgendwo amputiert wird oder dass sie so beeinträchtigt wird, dass sie ihren eigenen Charakter verliert. Und das ist etwas, das kann man wahrscheinlich über verschiedene Arten sicherstellen. Der Naturschutzweg davon ist ja schon erfolgt. Und nochmal diese Überlegung einer Rechtsperson, es ist keine Naturschutzaktion, das ist eine Aktion des Respekts von uns anderen Wesen gegenüber. Und das betrifft vielleicht auch einen Bartgeier, der da auch mit seinen Jungen da oben sitzt in die Tauern.
Und der Fluss ist natürlich generell sozusagen Gefäß für tausende andere Lebensformen, das muss man ja auch sagen. Nicht? Also alles, was an seinen Ufern und in seinem Gewässer herum wimmelt, gehört ja da auch dazu. Wobei mir eigentlich, wenn ich das jetzt so höre, ist mir eigentlich klar, dass der Nil, der Ganges, der Mississippi, der Amazonas, also die großen Flüsse werden, glaube ich, sogar global irgendwie zumindest intuitiv als Persönlichkeiten begriffen, weil sie ganze Kontinente beleben, im wahrsten Sinn des Wortes. Und im kleinen Osttirol ist es, glaube ich, gar nicht so schwer zu begreifen, dass diese Rolle da zu einem ganz wesentlichen Teil natürlich auch der Isel zufällt.
Ja, es ist auch so, dass wir inzwischen einige Gespräche geführt haben, ganz bewusst nicht mit Naturschützern, sondern mit Menschen, die an der Isel leben. Und da war für eine ganze Reihe von Menschen, ja, selbstverständlich ist das so. Natürlich ist das für uns ein Wesen und wollen wir mit Respekt begegnen. Aber ausgesprochen wurde es noch nicht. Und ich glaube, das ist jetzt wichtig, dass da der Isel über die kommenden Monate auch quasi eine gewisse Achtsamkeit entgegengebracht wird, das vielleicht auch thematisiert wird. Das kann ja freudvoll und positiv, soll sogar freudvoll passieren, weil das im Grunde ja eine wunderbare Möglichkeit ist, mit diesem Fluss in Austausch und in Kontakt zu sein. Und was tät man ohne die Isel im Iseltal? Nicht? Das
jetzt, wir werden ja noch versuchen, möglichst viele Menschen dazu zu bewegen, ihre Gedanken oder ihre Einstellung dem Fluss gegenüber uns auch mitzuteilen. Ich würde das Gespräch gern beenden, indem ich dir aus den ersten frage, ja, in aller Kürze, was ist die Isel für dich?
Die Isel ist eine Lebensquelle für mich.
Dann sage ich danke für das Gespräch und bis bald einmal.
Danke für die Einladung.
Sie hörten einen Podcast von Dolomitenstadt.at, dem Online-Magazin aus Lienz in Osttirol.